Wir hören auf das Wort Gottes. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Sehr schön. Nun aber bleibt. Was bleibt? Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist der Schlussvers vom 1. Korinther 13, Vers 13. Darüber wollen wir heute nachdenken und fragen, was uns dieser Vers in seinem Kontext heute zu sagen hat. Glaube, Hoffnung, Liebe als Fundament einer tragfähigen Gemeinschaft. Erstens der Glaube als Fundament, zweitens die Hoffnung als Lebensausrichtung und drittens die Liebe als die Tragfähigkeit. Viele Gläubigen sind heute verunsichert. Wie soll man als Christ leben? Wie soll man denken? Wie soll man miteinander umgehen? Was soll man für wahr halten und für richtig? Das sind Fragen, die viele Christen bewegen und wo sie Antworten brauchen. Für manche ist die Orthodoxie das allein Richtige, das heißt die richtige Lehre, kann man sagen, die steht im Zentrum. Das Leben wird oft vernachlässigt, während bei den anderen die Orthopraxie im Zentrum steht, also Hauptsache man tut etwas in Liebe, dann ist alles richtig. Und die Frage ist, was ist nun der Kern des geistlichen Lebens? In Korinth gab es ähnliche Tendenzen und Paulus stellt uns hier in diesem Vers knapp und kompakt dar, was die Grundlage des geistlichen Lebens ist. Glaube, Hoffnung, Liebe. Alles andere baut darauf auf. Erstens, der Glaube als Fundament. Es ist nicht zufällig, dass Paulus zuerst den Glauben erwähnt. Aber wenn er sagt am Schluss, die Liebe ist die größte. Der Glaube ist die Grundlage unseres Lebens mit Gott. Der Hebräerbrief sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glaube. Warum? Was ist der Glaube? Warum können wir nicht ohne Glauben mit Gott echte Gemeinschaft haben? Was ist also der Glaube? Nun, man glaubt ja heute an viel, aber vieles trifft nicht zu, woran man glaubt. Nur die Bibel versteht unter dem echten Glauben etwas ganz anderes, ein echtes Fundament. Das hebräische Wort Emunah, abgeleitet vom Wort Aman, das verwandt ist mit dem Wort Amen. Wenn ich nun fragen würde, was bedeutet Amen, würde wahrscheinlich die Antwort sein, so sei es. Nun, das ist sehr übertragen. Wörtlich heißt es, das ist fest. Das ist fest. Das ist eine feste Grundlage. Und Glauben heißt entsprechend der Bibel, sich festmachen. Um sich festzumachen, braucht es eine echte Grundlage. Und diese Grundlage finden wir allein in Gott und seinem Wort, in der Bibel. Weil die Bibel Gottes Wort ist, ist sie ein festes Fundament für unseren Glauben. Weil Gott spricht in seinem Wort und handelt. Und weil Gott in seinem Handeln zuverlässig ist. Weil er absolut vertrauenswürdig ist, ist die Bibel absolut vertrauenswürdig für uns. Und das ist die einzige wahre Grundlage für unsere Gemeinschaft mit Gott und überhaupt für ein festes, sicheres Leben. Warum ist das so? Nun, die Bibel zeigt uns, dass Gott den Menschen gemacht hat, damit der Mensch mit ihm, dem dreieinigen Gott, Gemeinschaft haben kann. Harmonische Gemeinschaft. Doch leider hat der Mensch schon sehr früh diese Gemeinschaft verlassen. Satan hat ihn verführt. Sollte Gott gesagt haben, will Gott dir nicht etwas vorenthalten? Und Satan hat Zweifel gestreut an der Zuverlässigkeit Gottes. Und der Mensch hat gedacht, ja, vielleicht verpasse ich tatsächlich etwas Wichtiges im Leben, wenn ich einfach Gott glaube. Was war die Folge? Die Bibel zeigt uns das und das tägliche Leben zeigt uns das. Leid, Katastrophe, Ärger, Streit, Kain und Abel. Das beste Beispiel in der Bibel. Schon die ersten Söhne Adams und Evas, die geboren wurden. Einer war ein Mörder, hat seinen Bruder ermordet. Das ist die Folge eines Lebens ohne Glauben, im Zweifel, im Ungehorsam. Gott sei Dank, dass es eine andere Möglichkeit gibt, auch nach dem Sündenfall. Dass es die Möglichkeit gibt, mit Gott in echter Gemeinschaft zu leben. Und diesen Weg zeigt uns Gott schon sehr früh auf. Er sagt zu Eva, sagt, dein Same, oder zur Schlange sagt er, dass der Same Evas wird dir den Kopf angreifen und damit vernichten. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist gekommen und ist Mensch geworden, und ist am Kreuz gestorben. Er hat die Schuld aller Menschen auf sich genommen. Und er ermöglicht uns dadurch echte Vergebung aller unserer Sünden. Bis zur kleinsten Sünde. Bis zur größten Sünde. Jede Sünde wird getilgt am Kreuz. So lesen wir es in Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief, der gegen uns ausgerichtet war, ans Kreuz genagelt. Und wenn er ans Kreuz genagelt ist, ist er vernichtet. Dann gilt er nicht mehr. Eine Rechnung, die bezahlt ist, ist bezahlt. Bezahlt heißt im Hebräischen übrigens eigentlich Frieden machen. Und Jesus hat bezahlt, er hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, bekommen wir wiederum eine echte Grundlage für ein sinnvolles Leben. Für ein sinnvolles Leben. Und als Christen leben wir das Wort Gottes, weil wir wissen, Gott hat hier gesprochen. Gott hat sich offenbart. Er hat seinen Willen kundgetan in der Bibel. Und als Christen halten wir uns daran fest, das ist die einzige echte Grundlage für unser Leben, das Wort Gottes, mit Jesus Christus, mit Gott im Zentrum. Und er schenkt uns die Kraft. Menno Simons, nachdem wir uns nennen als Mennoniten, er hat gesagt, allein höher oder niedriger, strenger oder schlaffer zu lehren, als die Schrift mich lehrt und der Heilige Geist mich anweist, darf ich nicht. Anders als die Schrift lehrt, darf ich nicht lehren. Das sagt Menno Simons im 16. Jahrhundert. Und ich meine, das gilt heute noch für uns. Das ist die echte Grundlage für unser Leben. Paulus bezeugt in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und in Philipper 1,21 ergänzt er, Christus ist der Inbegriff meines Lebens. Und sterben? Mein Gewinn. Christus ist der Inbegriff meines Lebens. Das ist Freiheit. Das ist echte geistliche Freiheit. Nicht mehr an sich selbst festhalten zu müssen, sondern Jesus Christus leben zu lassen. Dann sind wir wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. So der Psalmist. Ein Baum, der tiefe Wurzeln hat und irgendwo allein steht, der fällt nicht sofort um, wenn ein kleiner Wind kommt, wie manche Bäume hier. Die haben alle nur kleine Wurzeln. Wir brauchen tiefe Wurzeln in Jesus Christus und seinem Wort. Dann können wir stehen. Stehen, feststehen im Glaubensleben. Zum Zweiten, die Hoffnung als Lebensausrichtung. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn die Bibel von der Hoffnung spricht, dann meint sie die Erwartung, dass wir in Zukunft nach der Wiederkunft Jesu bei Gott sein werden. Dass wir Gott schauen werden. Die Hoffnung ist eine gewisse bestimmte Erwartung. Eine Gewissheit, dass wir bei Gott sein werden. Hoffnung, weil wir diese Gewissheit jetzt noch erwarten. Weil wir noch im Fleisch leben. Kolosser 1, Vers 27, dort schreibt Paulus an die Heiden, Christen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer diese Gewissheit hat, mein Ziel ist die ewige Gegenwart bei Gott, der wird anders leben. Der wird ganz sicher anders leben. Nicht nach dem Motto, wie wir im 1. Korinther 15, 32 lesen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Die Gewissheit, ich werde bei Gott sein, in seiner heiligen, ewigen Gegenwart, prägt mein Leben. Und die Gewissheit, es gibt ein letztes Gericht. Alle Menschen werden Rechenschaft ablegen, auch die Ungläubigen. Die Gewissheit, es gibt eine letzte Gerechtigkeit, gibt unserem Leben eine andere Perspektive, mitten in der Korruption dieser Welt. Und Christen leben von dieser Hoffnung. Christen bringen diese Hoffnung in die Welt und geben schlussendlich der Welt Hoffnung. Die Ewigkeit fließt in das irdische Leben durch Jesus Christus. Wer dieses Ziel hat und diese Gewissheit, lebt nicht in einer Selbstverwirklichung. Hauptsache, du verwirklichst dich selbst. Ich meine, so wird man heute getrimmt in der Schule. Ist leider so. Du musst halt schauen, dass du ja irgendwie dich selbst verwirklichen kannst. Auch wenn es vielleicht nicht so gesagt wird. Aber wenn der Mensch nicht Gott hat, dann mag er noch so einen guten Charakter haben. Aber das Fundament stimmt nicht und die Lebensperspektive stimmt nicht. Und dann fehlt das Entscheidende. Die Regeln für Banken und so weiter werden heute verschärft und verschärft und verschärft. Ich habe schon mal zu einem Bankier gesagt, das Problem ist, dass man den Menschen dadurch nicht ändern kann. Das Problem ist der Mensch. Das Problem ist der Mensch ohne Christus, ohne Gott. Gibt es keine echte Gerechtigkeit in der Welt? Es gibt sehr vorbildhafte Nichtchristen, muss man sagen. Sehr vorbildhafte Nichtchristen. Aber das Fundament fehlt und die richtige Lebensausrichtung fehlt. Die Gewissheit, wir werden bei Gott sein und jeder wird dort Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat. Wenn ich diese Gewissheit habe, sie wird mich erstens da in die Heiligung führen. Wie Johannes das schreibt in 1. Johannes 3, 1 bis 3. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Gewissheit hat, reinigt sich selbst. Er lebt in der Heiligung. Und zweitens, wenn wir diese Gewissheit haben, dann wissen wir, wir dürfen unser Leben für die Ewigkeit einsetzen. Ewigkeitsfrucht bringen. Hier. Und das heißt Gemeinde bauen. Gemeinde bauen. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Die Welt braucht uns. Ihr seid das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Weil er das Licht ist, das durch uns leuchtet. Die Welt braucht Christen, die nicht korrupt sind. Die Welt braucht Christen, auf die man sich verlassen kann, die ein Vorbild sind. In aller Bescheidenheit, ein Vorbild zu sein für die Menschen. Und es ist wichtig, ob wir jung oder alt sind, dass wir diese klare Lebensperspektive haben. Sie wird uns bewahren vor vielen falschen Wegen. Wer nach Rom gehen will oder fahren will, wie auch immer, der wird wahrscheinlich nicht viele Umwege machen. Wenn wir das klare Ziel haben, dann schauen wir, dass wir auch diesem Ziel näher kommen. Drittens, die Tragfähigkeit, die Liebe als Tragfähigkeit. Im ganzen Kapitel, das wir vorgelesen haben, beziehungsweise gehört haben, im 1. Korinther 13 geht es um wahre Liebe. Agape. Das ist kein Zufall, denn im Kapitel vorher und am Kapitel nachher geht es um die sogenannten Geistesgaben. Paulus spricht von Gnadengaben. Worum geht's? Die Korinther sprachen offenbar von Geistesgaben, weil sie meinen, wenn ich diese und diese Fähigkeit habe, dann ist das ein Zeichen, dass ich besonders geistlich bin. Zum Beispiel das Zungenreden, was immer auch damit gemeint ist. Das Problem ist, dass sie die Geistlichkeit mit dem Eros verwechselt haben. Eros wird leider auch mit Liebe übersetzt. Eros bedeutet aber, ich brauche den Nächsten, um mich selbst zu verwirklichen. Zum Beispiel die Frau für den Mann. Man braucht den Nächsten, um sich selbst zu verwirklichen. Das ist Eros. Und deswegen waren die Korinther aufgeblasen, geistlich aufgeblasen. Stolz, überheblich. Das ist keine echte Geistlichkeit. Denn im Galater 5, 22 schreibt Paulus, bezeichnet er die Liebe, die Agape, als die erste Geistesfrucht. Echte Geistlichkeit, echtes geistliches Leben zeigt sich in wahrer Liebe. Und diese Liebe zeigt sich darin, dass ich das Wohl des Nächsten suche, um seinetwillen, nicht um meinetwillen. Nicht, weil ich davon etwas habe, sondern weil er es nötig hat. Gott ist Liebe, nicht Eros. Bei den Griechen gab es die Gottheit Eros. Die Bibel bezeichnet Gott als Agape, Liebe. 1. Johannes 4, 8 und 16. Gott ist die Quelle aller echten Liebe. Und durch den Heiligen Geist, der uns bei der Wiedergeburt gegeben wird, der uns dann gegeben wird, wenn wir an Jesus Christus gläubig werden, durch den Heiligen Geist kommt diese Liebe in mein Leben. Römer 5, Vers 5. Und dadurch werde ich befähigt, Gott und den Nächsten zu lieben. Und das heißt, für Paulus täglich mit Jesus Christus sterben. 2. Korinther 5, 4, Vers 10 und 11. Beständig sterbe ich, damit das Leben Christi durch mich sichtbar wird, sagt Paulus. Je mehr ich meinem Egoismus sterbe, desto mehr kann das Leben Jesu Christi durch mich sichtbar werden. Und es ist nicht so, dass das alles mit der Wiedergeburt erledigt ist, indem ich gläubig werde. Schön wär's. Sondern es ist eine tägliche Herausforderung. Und wir haben genug Möglichkeiten im Leben, das zu erleben. Von einem Wiedertäufer, einem Anhänger der Wiedertäufer, wird berichtet, Dirk Willem hieß er, in Asperen in Holland im Jahr 1569, dass er, als er im Haus war, gemerkt hat, dass man ihn verhaften wollte und dass er dann durch die Hintertür geflohen ist. Und dann kam er ihm hinterher und er ist dann über den See gelaufen, der zugefroren war. Und als der Beamte ihm gefolgt ist, ist er in den See gerutscht. Und dieser Dirk Willem hat sich umgedreht und hat ihn rausgezogen und wurde dann eben verhaftet und verbrannt. Feindesliebe. Hätte sagen können, jetzt hat Gott mir die Chance gegeben, so richtig zu fliehen, aber hat diese Chance nicht gepackt, sondern den Feind herausgezogen. Und das ist ein Beispiel, ein kleines Beispiel für die sehr große Liebe Gottes zu uns. Paulus schreibt diese drei, aber die Liebe ist die größte. Warum? Nicht, dass Paulus die Liebe gegen den Glauben und die Hoffnung ausspielt, nein. Der Glaube ist die Grundlage und die Hoffnung nährt meine Liebe. Ich brauche die Hoffnung, um echte Liebe weitergeben zu können, echte Feindesliebe. Aber Paulus schreibt am Schluss vom 1. Korinther 12, Vers 31, trachtet nach den größeren Gnadengaben. Welche sind dann die größeren? Gibt es das überhaupt? Paulus hat im 1. Korinther 12 gesagt, nein, es gibt eigentlich nicht die größeren. Im 1. Korinther 14, Vers 5 schreibt Paulus, das prophetische Reden ist größer als das Reden einer fremdartigen Sprache, sogenannte Zungenreden, denn prophetisch reden heißt Klartext reden, sodass der andere es versteht. Und dadurch wird der andere erbaut. Paulus sagt nun, dass alle Gnadengaben, alle Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben, nichts sind, wenn wir sie nicht in Liebe ausüben. Und Liebe heißt, ich suche das Wohl des Nächsten, die Erbauung. In Korinth hat man da so in komischen Sprachen gesprochen und jeder vor sich her und man meinte, man sei sehr geistlich, niemand hat zugehört. Paulus sagt, es ist wertlos. Es macht keinen Sinn. Ganz sicher nicht der Heilige Geist, denn der Heilige Geist macht keinen Unsinn. Vielmehr erfüllt er uns mit der göttlichen Liebe und befähigt uns, diese Liebe immer wieder weiterzugeben im täglichen Leben. Das fängt in der Ehe an. Ehe ist eine gute Möglichkeit der Selbstverwirklichung, nicht? Ehe ist eine gute Möglichkeit, um dem Egoismus zu sterben. Immer wieder. Immer wieder. Demütig schauen, wo kann ich mich korrigieren lassen. Und nicht gleich tief verletzt sein. Und eine Möglichkeit, echte Liebe zu praktizieren, gerade da, wo man verletzt wird. Nicht, weil wir so wunderbare Menschen sind. Nein, sondern weil wir von der Quelle leben, wo wir die echte Liebe finden können. Gott in Jesus Christus. Das ist die allein wahre Quelle. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die Liebe aber ist die größte. Der Glaube ist das Fundament. Der Glaube heißt, ich mache mich fest in Gott und seinem Wort. Man kann den Glauben nicht vom Wort Gottes trennen und auch nicht von Jesus Christus. Denn durch den Glauben an Jesus Christus werden wir Kinder Gottes. Und Gott ist die Quelle. Und dieser Glaube nährt in mir die Gewissheit, dass ich einst Gott schauen werde. Das ist die Hoffnung. Die Gewissheit, wir haben ein klares Ziel und es gibt ein letztes Gericht. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht. Und wir werden bei ihm der ewigen Herrlichkeit sein. Wenn ich diese Gewissheit habe, dann kann ich den Weg des Kreuzes gehen, täglich mit Jesus Christus zu sterben. Gegenüber der Selbstverwirklichung, gegenüber dem Egoismus. Und ich werde erfüllt mit seiner Liebe. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes in unseren Herzen bestätigt diese Gewissheit, dass wir Gott schauen werden. Und sie befähigt uns, unsere Geschwister zu lieben, unsere Glaubensgeschwister und auch die Feinde. Alle Menschen. In der Gewissheit, Gott ist gerecht und er ist unser Ziel, hier schon auf dieser Erde. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben hingegeben am Kreuz, um uns ewiges Leben zu schenken, Vergebung aller unserer Sünden, die Gewissheit, dass wir mitten im Leiden, mitten im Sterben hier auf Erden deine Gegenwart erleben dürfen und dass wir eins bei dir sein werden. So stärke uns und befestige uns auf diesem Fundament und lass uns zu dir hinwachsen, dir ähnlicher werden, dein Licht leuchten zu lassen, dieser dunklen Welt und in unserer Gegend, in unserer Gemeinde. Amen.